Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Herzlich willkommen.
Ich bin Aljana und sitze hier zusammen mit meiner Mama.
Ich bin Agatha.
Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns zuhören wollt, wie wir ein bisschen über, wie schon im Intro gesagt, über Gedanken reden. Und ich habe viele Einsendungen an Gedanken mir gescreenshottet, die ich immer so bekomme auf Instagram, da ich euch dann natürlich gefragt habe. Und viel davon werden wir auch besprechen. Wir werden aber vor allen Dingen auch so das Grundkonzept unserer Gedanken durchgehen und was sie eigentlich mit uns machen.
Ja, denn jeder Mensch hat ja Überzeugungen, Werte, Prinzipien, nach denen er lebt, und die entstehen schon sehr, sehr, sehr früh in unserem Leben. Und je nachdem, welche dort hauptsächlich entstanden sind oder wie gut, sage ich mal, sich auch positive Konzepte verankert haben, umso ein glücklicheres Leben können wir führen. Und nehmen wir mal als erstes die Erziehung. Ja, die Erziehung ist ja das Erste, also die Eltern sind die Ersten, die uns beeinflussen. Und vielleicht kann man sich ja als erstes mal Gedanken darüber machen, was denken denn so meine Eltern? Was denken sie über Geld? Was denken sie über Beziehungen? Liebe? Was denken sie über die Ehe? Über Ernährung? Über den Körper? Über Glück oder Sport?
Ja, man merkt ja schon in der Schule immer, wie unterschiedlich die Einstellungen von Freundinnen gegenüber zum Beispiel ihrem Freund oder einer Beziehung oder gegenüber ihrer persönlichen Fitness sind, die dann total geprägt sind halt von ihren Eltern, die dann halt bei einem selbst ganz anders sind.
Absolut. Und dann kommen noch deine Erfahrungen dazu. Also was für Erfolgserlebnisse hattest du in deiner Kindheit und Jugend, worauf du aufbauen konntest, dein Selbstwertgefühl oder dein Selbstbewusstsein. Also was ist dir gut gelungen oder Dinge, die dir nicht so gut gelungen sind, und wie bist du damit umgegangen und wie sind deine Eltern damit umgegangen?
Ja, gibt ja auch ganz andere Haushalte. Zum Beispiel, man bringt eine schlechte Note nach Hause. In manchen Haushalten ist die schlechte Note eine 3+ und in manchen ist es eine 4-, und dann gehen die Eltern auch unterschiedlich damit um und andere Kinder haben dann auch andere Ansprüche und ja, ganz unterschiedlich.
Kennst du die Studie über die 2 Schulklassen?
Nee.
Es wurde mal eine Studie gemacht mit 2 Schulklassen und 2 erste Klassen waren das. Und den Lehrern der einen ersten Klasse hat man gesagt, dass sie nur hochbegabte Schüler in der Klasse hätten. Und den Lehrern der anderen Klasse hat man das nicht gesagt. Sie hatten ganz normale Schüler in der Klasse. Kannst du dir vorstellen, wie das Ergebnis nach 6 Monaten aussah?
Ja, ich schätze, die vermeintlich hochbegabte Klasse war einfach viel besser, weil sie da drin bestärkt wurden oder weil sie die Annahme hatten, dass sie besser wären.
Absolut. Erstens dachten die Lehrer, sie sind super. Und zweitens dachten die Kinder natürlich auch von sich selber, sie seien überdurchschnittlich intelligent. Und das führte zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen. Ist es nicht erstens eine tolle Chance und zweitens aber auch erschreckend? Das heißt, je nachdem, wo du aufwächst und je nachdem, was man dir sagt und wie man an dich glaubt, kann wirklich dein ganzes Leben beeinflussen.
Ja, total. Also das ist ja total erschreckend, wenn man dann überlegt, was es ausmacht, dass ein Lehrer eben das nicht von dir denkt, dass du nicht schlau genug bist, wie das dann deine auch schulische, akademische Laufbahn beeinflussen kann.
Und weißt du, wann das losgeht? Also wir machen ja einen Podcast über unsere Gedanken, und zwar natürlich über die hilfreichen Gedanken und dann auch über die sabotierenden Gedanken, die wir so haben, und wie man vielleicht die schlechten Gedanken im Leben wieder in Richtung gute Gedanken ein bisschen bewegen kann. Und es gibt ja ein gewisses Alter, zumindest zeigen das neueste Studien, wo dieses bewusste Denken beginnt. Und das scheint so um das 3. und 4. Lebensjahr herum zu sein, mit der Entwicklung der Sprache. Kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn die Gedanken, nehmen wir mal an, sabotierende, so wie ich kann das nicht, schon da gewesen wären, wenn wir versucht hätten, laufen zu lernen?
Ja, ich schätze, das wäre nicht so gut gelaufen, einfach aus dem Grund. Nicht so gut
gelaufen.
Einfach aus dem Grund, weil wir beim Laufen lernen so oft hinfallen und Kinder ja so oft Misserfolge erleben, was das angeht, dass wahrscheinlich ein Mensch im höheren Alter mit bewussten Gedanken es einfach nicht mehr weitergemacht hätte, aufgegeben hätte.
Genau, du brauchst ungefähr 1000 Mal fällst du hin, bevor du laufen kannst. Jetzt versuch mal in deinem Alter jetzt 1000 Mal das Gleiche zu machen und immer noch daran zu glauben, dass du das irgendwann schaffst.
Ich schätze, die meisten bei egal was, sei es jetzt bei irgendwie Noten oder Hobbys oder was weiß ich, die hören dann schon nach dem 10. Mal oder so auf, wenn die sie überhaupt so lange probieren.
Ja, erinnerst du dich, wie viele Stunden ein Meister braucht, um zum Meister zu werden?
10.000.
10.000 Stunden an Übung braucht man, um ein Meister an irgendetwas zu werden. Und das Schade ist einfach, dass die meisten vorher aufhören.
Ja.
Und das liegt schon zum Großteil an den Gedanken. Und wir wollten ja heute ein bisschen das Grundkonzept besprechen, wie uns Gedanken helfen oder wie uns Gedanken auch blockieren können. Und kennst du Beispiele für hilfreiche Gedanken?
Ja, sowas wie, ich bin hübsch oder ich schaff das, ich bin stolz oder sowas.
Ja, ich schaff das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Oder ich mach das schon, ich schaff das schon. Wenn andere das schaffen, schaffe ich das auch. Das ist sind super Beispiele für hilfreiche Gedanken. Und wenn man das jetzt nehmen würde, was wären denn da die sabotierenden Gedanken?
Ich schaffe das nicht, ich bin hässlich, ich bin nicht gut genug, sowas.
Genau, also ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug ist sehr, sehr häufiger Gedanke. Oder das ist zu schwer für mich, all diese Gedanken, die einen dann blockieren können, weiterzumachen. Und ich habe das mal rausgesucht, wie viele Gedanken ein Mensch so pro Tag denkt. Ab dem Alter, ich sag mal von 4 oder 5.
Hast du erzählt, oder?
Ja, genau. Also es sind 60.000 Gedanken, die wir pro Tag denken. Und die schlechte Nachricht eigentlich ist, oder das, was das so schwierig und kompliziert macht, ist, dass 70% dieser 60.000 Gedanken negativ sind.
Das muss man sich mal vor Augen führen. 70%. Also das ist einfach, als würdest du von morgens um 6...
Bis? Hast du versucht zu rechnen?
Ich wollte jetzt bei dem ganzen Tag 70%, auf jeden Fall sehr lange denkst du nur negativ.
Ja, und das wäre ja vielleicht sogar noch machbar, wenn wir 30% gute Gedanken hätten, aber das ist nicht so. Wir haben nur 3% positive Gedanken.
Das ist richtig schlimm.
Das ist richtig schlimm, ja. Und der Rest dazwischen sind so flüchtige Gedanken, nur es regnet oder ich muss mal die Heizung oder ich muss mein Herd ausmachen oder so. Also Gedanken, die eigentlich uns nicht beeinflussen. Aber wenn du dir vorstellst, von 60.000 Gedanken sind 70% negativ. Das bedeutet, eigentlich beschimpfen wir uns den ganzen Tag.
Ja.
Und wenn wir uns den ganzen Tag beschimpfen und nur 3% positive Gedanken haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese negativen Gedanken glauben, viel, viel größer, als dass wir vielleicht mal einen von diesen paar positiven Gedanken glauben, die wir tagsüber so haben.
Ja.
Und was macht das dann mit uns? Ich habe mir mal aufgeschrieben, wie so dieser ganze Zirkel funktioniert. Nehmen wir mal an, du hast einen hilfreichen Gedanken. Was ist dein lieblingshilfreicher Gedanke, Aljana?
Sowas wie, ich schaff das jetzt oder ich finde mich hübsch oder so.
So, und jetzt nehmen wir mal an, du bist ja jetzt selbstständig, aber nehmen wir mal an, du hast einen Termin mit einem Kooperationspartner oder du musst dich irgendwo vorstellen, hast ein Vorstellungsgespräch, wie zu diesem Tutoren-Treffen an der Uni und du gehst mit dem Gedanken hin, ich schaff das schon oder ich bin gut genug oder was war dein Gedanke?
Ich bin hübsch genug.
So, jetzt gehst du mit diesen drei Gedanken, die du hast, gehst du in dieses Gespräch.
den geht man ja immer mit Selbstbewusstsein rein. Und es ist ja auch immer so, dass wenn man in solchen Gedanken, also früher in der Schule erinnere ich mich auch noch, weil du mir das natürlich auch sehr früh immer so erzählt hast, wie unsere Gedanken unser Leben beeinflussen, wie ich das dann auch natürlich den Mitschülern erzählt habe, wie als hätte ich ein Geheimnis entdeckt, ne? Wenn ihr schafft alles, was ihr euch vornehmt, weil ihr müsst ja nur daran glauben. Und dann meinten immer so, ja, aber das bringt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt daran glauben, dann wären wir ja immer noch nicht Millionär oder berühmt oder was weiß ich. Und dann meinte ich so immer, ja doch, weil wenn, dann werden euch Chancen im Leben begegnen und wenn ihr die mit den Gedanken halt begegnet, ich werde großartig oder ich werde Millionär, dann habt ihr eine andere Attitude, dann finden euch vielleicht die richtigen Leute sympathisch, die richtigen Leute laden euch ein zu irgendwelchen Veranstaltungen, die für euch dann so diesen Pfad öffnen.
Absolut, also es ist super wichtig, dass man für sich hilfreiche Gedanken auf jeden Fall identifiziert und sie sich selber sagt. Zum Beispiel vor solchen Terminen. So, und jetzt hast du so einen Termin und wenn du solche positiven Gedanken dir sagst oder sie auch glaubst, macht das ja was mit deinen Gefühlen. Ja, dann fühlst du dich gut.
Ja, man positiv, fühlt sich gut, positiv gestimmt.
Und dann ist man optimistisch, fröhlich, glücklich und so weiter.
Ausstrahlung.
Und wer hat die größeren Chancen im Vorstellungsgespräch? Jemand, der diese Ausstrahlung hat oder jemand, der traurig, gehemmt oder nicht an sich glaubt? Natürlich hat ja der größere Chancen, der eine positive Ausstrahlung hat, richtig?
Ja. Richtig. Ja, die meisten haben ja, also die meisten sind ja wahrscheinlich so, dass sie sich einreden, dass sie das eventuell nicht bekommen oder nicht schaffen, weil es ist so hart, einfach damit sie später nicht so traurig sind, wenn es denn nicht so ist.
Genau, zu dem Selbstschutz, wozu die eigentlich gut sind, die negativen Gedanken, da haben wir ja auch gleich noch was vorbereitet. Ja. Aber wenn du dir jetzt so diesen Zirkel anguckst, also du gehst mit einem positiven Gedanken an dieses Thema ran. Dieser positive Gedanke bringt dich dazu, dich gut zu fühlen. Dadurch, dass du dich gut fühlst, hast du natürlich viel mehr Kraft, das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, zu lernen für eine Klausur oder eben auch in ein Date zu gehen oder auch mit deinem Partner zu sprechen, weil du dich gut fühlst. Und ein gutes Gefühl erhöht einfach die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als jemand, der diese Gedanken nicht hat. Und ein gutes Ergebnis führt wieder zu guten Gedanken.
Ja.
Ja, weil wenn du jetzt den Job bekommst oder wenn du die Kooperation bekommst,
bist du bestärkt in allem.
Genau, dann denkst du ja wieder, ich schaffe das, ich schaffe das alles, ich habe es geschafft, ich bin gut genug und so weiter. Und die führen wieder zu positiven Emotionen, guten Ergebnissen und wieder den hilfreichen Gedanken. Und das ist etwas, was man wirklich verstehen muss, um ein glückliches Leben zu führen, dass wir dort, wo wir ansetzen können, sind die Gedanken, damit wir die Chance haben, ein glückliches Leben zu führen. Aliana, fällt dir irgendwas Gutes ein für diesen Kreislauf, dass man das nochmal so vielleicht aus deinem Leben nochmal verdeutlichen kann? Also wo dir hilfreiche Gedanken, obwohl du vielleicht auch andere hattest, geholfen haben, ja, dass du jetzt hier bist, so wie du bist?
Ja, also das Grundlegendste, was bei mir war, war einfach der Weg, den ich mit YouTube gegangen bin damals, weil ich war ein bisschen Spätzünder, also ein bisschen später dran mit YouTube, als so die jetzt so richtig berühmt sind, die haben dann halt so mit 12 oder 13 angefangen, aber ich habe mich immer nicht getraut, weil ich wusste, auf unserem Dorfgymnasium wird super viel getratscht und die Leute sind nicht so, ja, also sind einfach nicht so offen gegenüber solchen verrückten Dingen wie Selbstdarstellung im Internet. Und dann habe ich es ja aber trotzdem gemacht, weil ich einfach, seit ich 12 bin, diese YouTube-Videos gucke und halt so denke, eigentlich möchte ich auch so eine Hauptperson sein, die so ein Video dreht und die Leuten irgendwas erzählt. Und ich hatte dieses pure Selbstbewusstsein, dass ich dachte, die Leute interessieren sich dafür, was ich erzähle. Und die Leute werden schon, das wird schon klappen, dass ich, wenn ich das machen würde, dass ich auch Bekanntheit bekomme. Und da kann man aber deutlich dran sehen, dass mir sehr viel entgegengepfeffert wurde. Also selbst als ich es dann gemacht habe, war es ja trotzdem so, ja, ist ja lächerlich oder ist ja peinlich oder du bist so fake oder tausend solche Sachen. Aber ich war immer der Überzeugung, nein, ich werde schon irgendwie wachsen und ich werde mehr Leute bekommen, die mir gerne zuhören, und habe immer weitergemacht. Und da haben mir dann meine positiven Gedanken diesbezüglich geholfen, sodass letztlich daraus mehr Abonnenten folgten, die mich wiederum wieder bestärkt haben, dass ich noch mehr erreichen könnte und dass jetzt 10.000 Abonnenten, dass ich das erreicht habe, aber dass ich auch 100.000 erreichen könnte. Und wenn man das glaubt, und dann hat sich so der Kreis halt geschlossen.
Genau, und so geht es eigentlich immer weiter, denke ich, weil das hätte auch wie alle anderen Geschichten auch enden können. Du hättest ein YouTube-Video gemacht, dann wäre dir ganz viel Gegenwind entgegengekommen, so wie es ja auch tatsächlich war. Dann hättest du angefangen zu glauben, du bist nicht gut genug. Nehmen wir mal an, die Gedanken wären schon ganz stark in dir dein Leben lang. Ich schaffe das sowieso nicht, bin nicht gut genug. Dann hättest du dabei ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann hättest du eventuell schon viel früher damit aufgehört.
Ich habe ja, als ich das erste YouTube-Video hochgeladen habe, in der ersten Nacht so schlecht geschlafen, dass ich es am nächsten Tag sofort wieder gelöscht habe. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um ein weiteres hochzuladen und mich zu trauen.
Und welche Gedanken haben dir da geholfen?
Also was mir jetzt geholfen hat, ich habe mich in einer Form bestärkt, die darauf einging, wie wichtig es jetzt eigentlich für mich ist, dass die anderen mir schlechte Gedanken entgegenpfeffern. Also wie wichtig das auf mein Leben gesehen ist. Der Changing Point war eigentlich der, dass ich mir selbst einen Brief geschrieben habe, quasi so aus der Zukunft, und so meinte, ja, willst du wirklich später deinen Kindern erzählen, du hast das und das nicht gemacht, weil du Angst hattest, was die anderen darüber sagen? Oder willst du einer von denen sein, der meinte, ist mir egal, was die anderen denken, und der dann selbstständig wird schon mit 16? Und das war so dieses, dass ich halt gedacht habe, ich habe ja eigentlich positive Gedanken, was das angeht, und alles, was mir Negatives entgegenkommt, spielt auf mein Leben gesehen keine Rolle, und ich werde nicht stolz auf mich sein, wenn ich das dann mich bestimmen lasse.
Mhm, absolut. Also was total wichtig ist, ist auch zu verstehen, dass positive Menschen nicht immer nur positive Gedanken haben und dass das irgendwie so alles von alleine funktioniert, sondern sie entscheiden sich, dem Positiven mehr zu glauben als dem Negativen. Und dadurch entsteht nämlich auch etwas wie, ja, die selbsterfüllende Prophezeiung, und wir legen uns so einen Filter drüber. Also wenn du glaubst, ich schaffe das schon, wirst du in deinem Leben genug Beispiele finden, wie du hast es schon geschafft. Also du schaffst es ja morgens aufzustehen, du schaffst es dir täglich die Zähne zu putzen, du schaffst es jeden Tag zur Arbeit oder zur Schule zu fahren, du schaffst es, du hast Krankheiten überstanden, du hast gute Noten geschrieben, du bist nicht durchgefallen, also du hast ja genug Dinge geschafft. Und wenn aber jemand mit ganz vielen negativen Gedanken ein Leben lebt, dann findet er auch Beweise für all die negativen Dinge. Ja, dann findest du viel mehr, legst du den Filter drüber und siehst nur noch das Negative. Sowas wie, hier habe ich eine 3 statt einer 2. Ja. Oder hier habe ich nicht geschafft. Oder hier bin ich durchgefallen. Siehst du, schaffst du wieder nicht. Bist du wieder nicht gut genug. Ne? Und dann fängt diese Selbstbeschimpfung noch mehr an. Also wer weiß, von diesen 60.000 Gedanken sind dann nicht 70% negativ, sondern noch mehr. Und das beeinflusst dein Glückslevel.
Ja, und um das mal vielleicht auf das Thema als Beispiel anzuwenden, worüber wir ein bisschen auch reden wollten, die Eifersucht, da haben mich viele Nachrichten erreicht, wo die Leute beschrieben haben, wie sie sich halt fühlen in dieser Eifersucht, warum sie eifersüchtig sind und so. Und das lässt sich ja ganz gut darauf anwenden, weil ein eifersüchtiger Mensch wird in jeden 5 Minuten Verspätung was Gruseliges, Schlechtes und Betrügerisches vom Partner sehen und gar nicht mehr darauf achten, wenn der Partner Blumen nach Hause bringt oder wenn der Partner einen massiert oder einen Kuss gibt oder sagt, ich liebe dich, dann hat das viel mehr, also viel, viel weniger Gewicht so, und alles andere, was der Partner eben nicht sagt oder nicht tut oder wie er sich verhält, hat einen viel dolleren, negativeren Einfluss auf deinen Gemütszustand und wie du dich fühlst und was du über den Partner denkst.
Mhm. Und das, was ich ja schon vorher sagte, ist, und was auch sehr wichtig ist zu verstehen, wo man vielleicht einen ersten Schritt in den Frieden mit sich selber machen kann, um sich nicht mehr so viel zu beschimpfen, ist auch ein Grundkonzept des Verstandes einmal zu verstehen, nämlich, dass unsere Gedanken, so negativ sie auch sein mögen, es immer gut mit uns meinen. Und Sie haben immer eine positive Absicht.
Ja, das ist ja zum Beispiel wie bei dem Beispiel, was wir vorhin hatten, dass jemand bei einem Vorstellungsgespräch denkt, ich schaffe das nicht, damit er am Ende nicht so traurig ist, wenn es nicht klappt. Und das ist ja auch nur ein Schutzmechanismus, damit man nicht so traurig halt ist.
Ja, genau. Und mit der Eifersucht ist es dasselbe. Wenn ich die ganze Zeit eifersüchtig bin aus Angst oder ich denke, er wird mich gleich betrügen oder er trifft sich mit einer anderen, dann will mich mein Verstand eigentlich nur auf das Schlimmste vorbereiten, wovor ich Angst habe.
Und es ist nicht mehr so schlimm, wenn er betrügt, weil man wusste es ja schon vorher.
Genau, also der Verstand meint es gut, er setzt es nur nicht so perfekt um und das ist eigentlich das Problem, weil wenn diese gute Absicht auch eine gute Tat wäre, dann würden wir uns ja besser fühlen. Das Problem ist, wir fühlen uns damit ja schlecht. Und deswegen müssen wir uns diese Gedanken tatsächlich angucken. Und das Erste, was man machen kann, ist immer zu gucken, was will mein Verstand eigentlich damit? Ich finde, so ein gutes Beispiel ist auch Lampenfieber. Nehmen wir mal an, ich muss einen Vortrag halten oder du hast einen großen Kooperationspartner zum ersten Mal oder wie auch immer. Oder wir haben das erste Mal ein Date. Sind wir ja nervös. Ja? Weil auch das ist etwas, was ja schon unsere Gedanken prägt. Alles, was wir zum ersten Mal machen, ist ungewohnt und der Verstand versucht immer nur, dass wir überleben. Ja? So überleben wir das. Lieber Gata oder lieber Liana, sind wir nicht sicher, weil haben wir noch nie gemacht. Und alles, was außerhalb unserer, ja, ich sag mal, gewohnten Zone ist, ist erstmal ungewohnt und dadurch kommt erstmal Angst oder Nervosität. Und wenn wir jetzt diese Angst oder Nervosität haben, dann kommen ja manchmal so Gedanken, ach, lass es lieber. Vielleicht solltest du es nicht machen, so wie mit deinem YouTube-Kanal. Vielleicht ist es besser, das nicht zu machen. Was will der Verstand damit?
Ja, dich davor bewahren, was passiert, wenn es nicht klappt. Oder vor dem Gefühl bewahren. Oder dich vor allen Dingen, vielleicht auch rein biologisch, in einen ruhigeren Zustand versetzen, dass du nicht mehr so Adrenalin geladen bist, sondern damit dein Körper sich beruhigt, der Puls runtergeht und so.
Ja, genau, weil hier, wo ich jetzt bin, das, was ich kenne, ist ja sicher. Das, was ich nicht kenne, ist unsicher. Wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starte mit 16, kann es ja sein, dass meine Umgebung, nämlich mein Raubtierkäfig Schule, sag ich mal, plötzlich nicht mehr das Sichere ist, was ich kenne, sondern das Unsichere, weil Leute über mich sprechen. Ja. Vielleicht auch negativ über mich sprechen, was ja durchaus passiert ist. Und das ist Unsicherheit. Und dein lieber Verstand will dich davor beschützen, dass du diese Erfahrung machst. Das ist ganz natürlich und immer gut gemeint. Und das ist in meinen Augen der erste Schritt in den Frieden mit sich selbst, dass man einmal versteht, okay, das hat alles einen Sinn, gut gemeint, nur ein bisschen unwirksam, ja, würde ich sagen. Toxische Beziehung ist ja genau dasselbe. Ja? Also du hast einen Gedanken, ich finde, magst du mal vielleicht vorlesen, ja, was eine deine Zuschauerin geschrieben hat?
Also ich lese einfach mal hier was vor, was mir geschickt wurde und du kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Also, ich bin schon eifersüchtig, das mag ich auch nicht. Aber nicht, weil er mir einen Grund gibt, sondern weil ich an mir zweifle. Ich zweifle daran, was er an mir mögen könnte. Mein Freund gibt mir keinerlei Grund und ich weiß auch, dass er mir nie fremdgehen würde und dass er loyal ist. Aber ich denke mir halt immer so, oh Mann, die anderen sind so viel hübscher und das denkt er dann doch bestimmt auch.
Och ja. Ich fühle mit dir, diese Gedanken haben wir ja alle. Und hier würde ich vielleicht einmal schauen, du hast es ja schon sehr gut einmal dir angeschaut und dir bewusst gemacht, dass du an dir zweifelst. Das ist schon mal sehr ehrlich. Ja? Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du so ehrlich mit dir sein kannst. Und wenn du an dir zweifelst und das dann aber auch so ein bisschen auf dein Aussehen beziehst, dann vielleicht so ein paar Gedankenanregungen. Überleg mal, du stehst auf deiner eigenen Beerdigung, bist du dabei, ja? Und da wird versprochen, niemand auf deiner Beerdigung sein, der sagen wird, erinnerst du dich an, ich sag mal, ich weiß den Namen nicht, erinnerst du dich an Julia? Mensch, sie hatte immer so eine fantastische Figur. Oder sie hatte immer so einen knackigen Hintern. Oder sie war immer so schlank. Das wird keiner sagen über Julia. Über Julia auf deiner Beerdigung wird man ganz andere Dinge sagen. Überleg doch mal, was man über dich sagen soll auf deiner Beerdigung. Das ist natürlich eine Übung, die erstmal ungewohnt klingt, aber Die Menschen auf Beerdigungen unterhalten sich nicht übers Aussehen, weil am Ende bist du nicht dein Aussehen. Du bist nicht deine Figur, du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Brüste oder dein Hintern. Du bist viel, viel mehr als das. Das, dein Aussehen, das hat nichts mit dir zu tun.
Und man kann ja aber auch Beweise immer dafür finden. Also ich meine, dein Freund ist ja schon mit dir zusammen und er sagt dir, dass er dich liebt und das könnte, dann könnte es ja vielleicht genauso wahr sein auch, dass du schön und genug und toll und charakterstark und so bist.
Ja, vielleicht. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit, wenn sie sagen, dass sie uns lieben. Also vielleicht könnten wir das ja auch einfach mal glauben. Natürlich können wir das nicht, wenn wir selbst uns nicht lieben und wenn wir selbst glauben, wir sind nicht liebenswert. Und da ist da nämlich immer der erste Schritt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir einen Partner haben, der nie fremdgehen wird. Wir können uns auch nie darauf verlassen, dass wir einen Partner haben, der nie mich verlassen wird. Das ist einfach so, das ist nun mal die Realität.
Aber man kann sich ja auch darauf verlassen, dass wenn der Partner das will oder wenn er fremdgehen will oder wenn er dich verlassen will, dann macht er es auch. Und dann kann man auch nicht dagegen vorbeugen, indem man irgendwie ja schrecklich eifersüchtig ist, indem man dem Partner Sachen vorwirft, ihn kontrolliert oder so. Man wird es nicht verhindern können. Jemand, der fremdgehen will, geht halt nun mal fremd.
So sieht das aus. Also Eifersucht hat noch nie einen Seitensprung verhindert. Im Gegenteil, Eifersucht führt ja auch zu negativen Gefühlen, führt zu Konflikten, führt zu Streitereien, führt zu einfach einem negativen Beziehungsbild, das ja eher dazu führen kann, dass jemand unglücklich ist in einer Beziehung.
Hier ist auch noch jemand, der das ganz gut gesagt hat mit dem, was wir gesagt haben, mit dem, dass man sich nur selbst beschützt mit seinen Gedanken. Und zwar, ich bin eifersüchtig, weil ich Angst habe, meinen Partner zu verlieren, weil er in meinen Augen perfekt ist und jede haben könnte. Deswegen denke ich, bin ich mehr gut genug und habe Angst, nie wieder so einen tollen Freund zu finden. Ich denke, das hat viel mit Verlustängsten zu tun.
Ja, das zeigt ja wieder ganz deutlich, dass unsere Gedanken uns immer vor etwas schützen wollen und dass dieser Versuch nur manchmal untauglich ist. Ja. Und hier versuchen die Gedanken sie tatsächlich vor dem Verlust oder sie wollen sie vorbereiten auf den Verlust, weil sie glaubt, sie ist vielleicht tatsächlich nicht gut genug und er geht irgendwann und sie ist nicht hübsch genug oder wie auch immer. Und Angst ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Und was man hier einfach machen kann, ist sich zu überlegen, wer bin ich? Was kann ich und was kann ich gut? Und ich habe so eine kleine Übung, die man so als allererstes machen kann. Man kann sich ja zuallererst mal bewusst werden über die eigenen Gedanken. Weil die meisten Gedanken sind tatsächlich unbewusst. Sie sind in Sekundenbruchteilen passieren sie und sie sind total unbewusst. Und sich darüber bewusst zu werden, was ich eigentlich denke, ist so ein erster Schritt. Und dann sollte man aber nicht den ersten Schritt ohne den zweiten machen, weil wenn man erstmal checkt, was man da so eigentlich denkt und wie man sich selbst beschimpft, kann das ja sehr schmerzhaft sein.
Ja.
Das heißt, der zweite Schritt wäre gleich, sich einen Zettel zu nehmen, all die Gedanken aufzuschreiben und dann auf die Rückseite einen Zettel, wovor will mich dieser Gedanke schützen? Ja, vor welchen schlechten Erfahrungen will er mich schützen? Wovor will er mich bewahren? Wozu ist er gut? Und vielleicht der Einfachheit halber, wenn man diese Übung machen möchte, ganz gut kann man das am Essen eigentlich sehen. Also beispielsweise, ich esse viel mehr Schokolade, als ich möchte. Und ich tue das zu einem bestimmten Zweck, nämlich die Absicht meines Verhaltens ist, ich will mich entspannen.
Ja, vom Fernseher gemütlich, vom Tag erholen, meinen Stress einfach habe ich auch verdient, weil ich ja so viel Stress hatte, ich mich jetzt entspannen und mir was gönnen.
Genau, so, das wäre zum Beispiel die Belohnung. Oder ich will mich trösten, weil mir was passiert ist oder mir ist langweilig. Das ist übrigens meine Haupttheorie beim Fernsehen, warum Menschen beim Fernsehen essen. Weil ich glaube, sie ertragen das Programm ohne eine zweite Beschäftigung, nämlich das Essen, nicht so gut mehr. Oder sie wollen uns zu irgendetwas antreiben oder irgendetwas so. Also du benutzt quasi ein schädigendes Verhalten oder einen schädigenden Gedanken, um etwas zu erreichen. Und wenn du dir jetzt überlegst, was könnte hinter diesen Gedanken stecken? Wofür ist der gut? Was wollte der mal? Wovor wollte der mich beschützen? Dann kann man so den ersten Schritt in den Frieden machen mit sich selbst und mal überlegen, deine Eifersucht oder deine Verlustangst oder dein Gedanke, versuch mal den richtigen Gedanken dazu zu finden, der dazu passt. So, er wird mich sowieso verlassen, ich bin nicht gut genug oder wie auch immer.
Ich will nicht einsam sein.
Ich will nicht einsam sein. Und das ist etwas, wenn du das findest, die gute Absicht dahinter, nämlich, dass die Gedanken dich davor schützen wollen, einsam zu sein zum Beispiel, darauf kann man dann aufbauen. Und wichtig ist es, wenn du diese Übung machst, sei ganz lieb mit dir und ganz sanft zu dir und versuche dich wie eine beste Freundin zu verstehen. Und vielleicht auch noch etwas zur Beziehung. Ich habe ja ebenso hart gesagt, ja, wir können jederzeit verlassen werden und jederzeit betrogen werden. Aber es gibt eine Person, die wird mich nie verlassen und eine Person, die wird mich nie betrügen und eine Person, die wird immer da sein. Und das sind wir, genau, sind wir selbst. Und wenn ich schon nicht nett zu mir sein kann, wie sollen das denn andere schaffen?
Ja.
Und wenn ich schon nicht mich gut behandeln kann und lieb sein kann und nachsichtig sein kann, wie kann ich das denn immer von anderen erwarten?
Hier war ja auch die davor, was ich davor vorgelesen habe, die meinte ja auch, wie kann er denn, oder sie hat Angst davor, bla bla, weil sie denkt ja, auch andere sind hübsch. Und sie will aber nicht, dass er das auch denkt. So. Aber wie kann man von jemandem verlangen, das nicht zu denken, wenn man das selber nicht kann? Und dann aber mal zu gucken, stört denn der Gedanke, den du hast, andere sind hübsch, eure Beziehung von deiner Seite aus ja überhaupt nicht, weil das ändert ja nichts an deiner Liebe und das gilt ja für den Partner dann genauso.
Genau, und hinter dem Gedanken, alle anderen sind hübsch, wenn der negativ ist, also wenn du dich dann schlecht fühlst, steckt ja der Gedanke, ich bin nicht so hübsch wie die anderen, eventuell. Und das ist wieder ein Gedanke, den man sich angucken kann.
So, also das war jetzt sehr viel Input, sehr viele Beispiele haben wir angerissen und also ganz gut, glaube ich, so die Grundbasis mal gelegt für Gedanken. Aber es gibt natürlich tausend mehr Sachen zu sagen und mit dem, was wir jetzt gesagt haben, kann man natürlich nicht das lösen, was ich jetzt zum Beispiel vorgelesen habe. Es war einfach ein Anstoß, ein sehr ausführlicher Anstoß und Anreiz, wie man mit seinen Gedanken anders verfahren könnte, wenn einem negative auffallen. Und es fallen einem ja wahrscheinlich ein paar auf bei 70%.
Ja, genau. Dann lass mich noch einmal kurz zusammenfassen. Ja. Was haben wir heute gesagt? Wir haben gesagt, Gedanken entstehen rund um das dritte oder vierte Lebensjahr. Bewusste Gedanken. Gedanken, positiv oder negativ, führen zu Gefühlen, die positiv oder negativ sind. Diese führen wiederum zu Handlungen, die positiv oder negativ sind. Und die Handlungen führen zu Ergebnissen, die dann positiv oder negativ sind. Und wenn wir ein positives Ergebnis haben, haben wir wieder mehr positive Gedanken. Haben wir ein negatives, haben wir mehr negative Gedanken. Und was haben wir noch gesagt? Gedanken meinen es immer gut mit uns. Die Absicht ist immer gut. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht.
Absolut, das finde ich, ist sehr gut zusammengefasst und fasst so alles zusammen, was wir heute hier besprochen haben. Und ihr könnt gerne, wenn ihr noch mehr über uns persönlich beziehungsweise auch gerade meine Mama erfahren wollt, dann schaut euch gerne unser passendes YouTube-Video dazu an. Da erzählt Mama auch ein bisschen was zu ihrem Werdegang und ihrem Leben und unser Leben, unsere Beziehung und so auf meinem YouTube-Channel Miss Aljana. Und ja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und hinterlasst uns bitte, bitte gerne eine Bewertung für unseren Podcast. Das würde uns sehr helfen und ein bisschen Starthilfe geben und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und auch das nächste Mal wieder eine Folge von uns hört.
Du hast den Podcast gehört, Your Mind is not your Feind.